Was würdest du tun, wenn Gott diese Woche zu dir spricht, kündige deinen Job? Dann werde ich dir zeigen, was du tun sollst. Es ist mir bewusst, dass diese Situation für viele in diesem Raum unrealistisch ist. Vielleicht, weil sie noch in der Schule sind oder gar erst auf Jobsuche, vielleicht schon seit längerer Zeit. Vielleicht bist du auch schon seit Jahren pensioniert und du musst dir um deine Arbeitsstelle keine Gedanken mehr machen. Unabhängig davon, wie deine Situation aussieht, wo hast du deine Sicherheiten gesetzt? Ist es deine Arbeitsstelle? Oder sind es vielleicht Beziehungen, Freundschaften, Familie? Vielleicht sogar Versicherungen, AXA, Suica und so weiter. Wärst du bereit, diese Sicherheiten zu verlassen, einfach weil Gott es von dir fordert? Wir schauen uns heute diese so bekannte Begebenheit an, für alle oder für die meisten bekannt. Diese Berufung des Abraham. Da Gott aber selber durch sein Wort spricht, ist es gut möglich, dass wir etwas Neues darin entdecken. Ich lade euch ein, mit mir auf diese Entdeckungsreise zu gehen. Ich lese den Bibeltext aus 1. Mose Kapitel 20, die Verse 1 bis 9. Danach gehe ich aber hauptsächlich auf die ersten drei Verse ein. 1. Mose Kapitel 12. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abram ging, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm. Abram war aber 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abram nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, die sie erworben, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abram durchzog das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur Terebinte More. Damals waren die Kanaaniter im Land. Und der Herr erschien dem Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, Bethel im Westen und Ai im Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Dann brach Abram auf und zog immer weiter nach Süden. Wir gehen zurück an den Anfang dieser Geschichte. Wer ist dieser Mann, der uns unter dem Namen Abram begegnet? Die letzten Verse des vorigen Kapitels geben uns etwas mehr Aufschluss darüber. Sein Vater heißt Terach. Dieser lebte einst mit seiner Familie weit im Osten, nicht weit weg vom Persischen Golf, in der Stadt Ur, eine Stadt der Chaldäer. Abrams Brüder sind Nahor und Haran. Haran hat einen Sohn namens Lot. Haran stirbt in Ur, zeitlich vor seinem Vater und vor seinen Brüdern. Terach beschließt, Ur zu verlassen und will nach Kanaan ziehen. Dabei nimmt er Abram mit seiner Frau Sarai und seinen Enkel Lot, den Sohn des verstorbenen Haran, mit sich und zieht in Richtung Nordwesten. Abram und Sarai haben keine Kinder, da Sarai unfruchtbar ist. Sie lassen sich in Haran, einer Stadt im Norden Syriens, nieder. Hier lebt Terach bis zu seinem Tod und nach dessen Tod zieht Abram mit Sarai und Lot weiter. Unser Abschnitt beginnt mit den Worten: Und der Herr sprach zu Abram. Diese wegweisende Begegnung hat nach Apostelgeschichte 7, die Verse 2 bis 4, bereits in Ur, in Chaldea, stattgefunden. Ich lese Vers 2. Es ist in dieser Verteidigungsrede des Stephanus vor dem Hohen Rat. Da sagt er: Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte. Nun, was sprach der Herr zu Abraham? Was ist der Inhalt dieser Worte? War es eine Verheißung, ein Versprechen? Nun, erstmal nicht. Gott beginnt mit einer Aufforderung. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Was ist das für eine Zumutung? Abraham soll seine Verwandten, seine Familie, seine Freunde verlassen, seine wirtschaftliche Existenz hinter sich zurücklassen und sich in ein ungewisses Abenteuer stürzen. Er wird von Gott aufgefordert, ja richtig herausgefordert, seine vermeintlichen Sicherheiten aufzugeben. Stattdessen soll er sich ganz auf Gottes Weisung verlassen. Er weiß ja nicht einmal, wo ihn der Weg hinführen wird. Gott sagt: Ich werde dir das Land zeigen. Folge mir. Sich auf diese Aufforderung einzulassen, erfordert enormes Vertrauen. Warum musste Abraham seine vermeintlichen Sicherheiten aufgeben, damit Gottes Plan in seinem Leben zur Entfaltung kommen konnte? Offenbar zeigt sich Gottvertrauen vor allem daran, ob der Mensch seine Sicherheit allein bei Gott sucht oder eben in anderen Dingen. Wir begegnen hier einem Prinzip, das sich durch die gesamte Bibel zieht. Ich bringe ein paar Beispiele, nur ein ganz paar. Als der Prophet Elia seinen Nachfolger Elisa berief, musste dieser seine Familie und seine wirtschaftliche Existenz zurücklassen. Später, als Jesus seine Jünger Andreas und Petrus berief, sprach er: Kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Matthäus 4, Vers 19 und 20. Bei einer anderen Gelegenheit kam einmal ein reicher junger Mann zu Jesus. Dieser wollte wissen, was er tun müsse, um das ewige Leben zu haben. Er behauptete von sich, die Gebote Gottes befolgt zu haben. Ja, was fehlte ihm da noch? Jesus sprach zu ihm: Wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe, gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Matthäus 19, 21. Was bedeutet es also, dem Plan Gottes für mein Leben zu folgen? Wenn wir Jesus diese Frage stellen, dann hören wir seine Worte: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Markus 8, 34 und 35. Vertrauen wir Jesus, dass der Weg mit ihm besser für uns ist als der Weg, den wir nach unseren Kriterien als den besten erachten? Die Kernfrage lautet: Vertrauen wir ihm? Sind wir bereit, unsere vermeintlichen Sicherheiten loszulassen und alles auf eine Karte zu setzen? Diese Karte, die den Namen Jesus Christus trägt. Wir Menschen neigen oft dazu, den Weg des geringsten Widerstandes zu wählen. Dieser Weg, der für uns am leichtesten ist. den einfacheren, den sicheren Weg. Das zeigt sich nicht nur in großen Dingen, sondern auch in vielen Alltagssituationen. Zum Beispiel, wenn in unserem Umfeld eine Person gemobbt wird, bin ich bereit, für diese Person das Wort zu ergreifen, für sie einzustehen und dafür meine Anerkennung in der Gruppe aufs Spiel zu setzen? Bin ich bereit, meine vermeintliche Sicherheit aufzugeben und den härteren Weg, den Weg mit den höheren Kosten zu gehen? Wenn Abram sich für den einfacheren Weg entschieden hätte, wäre er vermutlich nie nach Kanaan gekommen. Nun, nach dieser steilen Herausforderung folgt diese Verheißung. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Warum wird gerade Abram erwählt? Wir haben dazu im Text keine Angabe. Hat er irgendwelche besonderen Verdienste aufzuweisen? Nein. Dieser Entschluss liegt einfach in Gottes Willen begründet. Gott erwählte Abram, um an ihm und durch ihn seine Größe, seine Macht und Stärke, aber auch seine Gnade und Barmherzigkeit zu zeigen. Das ist ein Meilenstein in der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen. Gott will Abram zum Vater der Nation Israel machen. Er will ihn segnen und seinen Namen groß machen. Durch Abram sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Wie das genau aussehen wird, verrät Gott an dieser Stelle noch nicht. Wir wissen heute, dass aus der Nachkommenschaft Abrams später der Messias gekommen ist. Dieser hat Gottes Heil für alle Menschen zugänglich gemacht und dort kam diese Verheißung zur vollen Erfüllung. Aber zu diesem Zeitpunkt der Geschichte, damals bei Abram, offenbart sich Gott zunächst durch diese Erwählung. Wir haben gesehen, dass Gott Abram zu einem folgenschweren Glaubensschritt herausfordert. Die entscheidende Bedeutung dieses Ereignisses für die Heilsgeschichte haben wir kurz besprochen. Können wir neben dieser heilsgeschichtlichen Bedeutung noch etwas darüber erkennen, wie Gott ist, über sein Wesen? Ich meine, ja. Schauen wir uns schon nur Vers 2 noch einmal an. Gott sprach: Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Allein in Vers 2 haben wir drei Aussagen davon, was Gott tun will. Wir können in der deutschen Übersetzung diese zwei Worte "ich will" dazusetzen oder weglassen. Ändert am Inhalt nicht. So, bleiben wir erstmal bei diesem "ich will". Wir dürfen nicht jegliche Aussage der Bibel direkt auf unser Leben übertragen. Wir müssen beachten, zu welcher Zeit, unter welchen Umständen und in welchem Sinn wurde eine Aussage getätigt. So zum Beispiel darf ich mich nicht mit Abram gleichstellen, in etwa, dass ich den Text für mich nehme und es so verstehe: Gott spricht zu mir, ich will dich, Michael, zu einer großen Nation machen. Das geht gar nicht. Ist uns wahrscheinlich allen klar. Aber warum geht das nicht? Weil die Berufung Abrams eine einmalige Begebenheit ist. Sie ist ein wesentliches Ereignis in der Heilsgeschichte. In dieser Geschichte offenbart Gott nach und nach immer mehr von seinem Willen und von seinem Wesen, bis der Höhepunkt in der Menschwerdung Jesu Christi erreicht wird. Aber wenn Gott dreimal sagt, ich will, und dann einmal, du sollst, dann können wir darin etwas von seinem Wesen erkennen. Gott schenkt, er befähigt, er bereitet vor. Und dann folgt sein Anspruch. Bei dieser Forderung, du sollst ein Segen sein, will ich allerdings eine kleine Anmerkung machen. Die eigentliche Forderung liegt ja gar nicht in dieser Formulierung. Denn Gott ist es ja selbst, der durch Abraham diesen Segen hervorbringt, der über die ganze Erde kommen soll. Die Forderung also bezieht sich eher auf das Vertrauen Abrahams. Geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und so weiter. Und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Vertraue mir. Das Prinzip, das Gott beschenkt, befähigt, vorbereitet und dann einen Anspruch stellt, finden wir an mehreren Stellen in der Bibel. Im Garten Eden zum Beispiel sagt Gott zum Menschen: Von jedem Baum darfst du essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, von diesem einen Baum darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. 1. Mose 2, 16 und 17. Gott schenkt Vielfalt, Reichtum, Genuss, Überfluss, den ganzen Garten. Nur von dem einen Baum soll der Mensch nicht essen. Oder denken wir an die 10 Gebote. Das sind doch lauter Forderungen Gottes an uns, oder? Wenn wir das so sehen, dann haben wir vermutlich vergessen, worauf diese Forderungen gründen. Gott selbst erinnert uns in der Einführung der Gebote daran. Er sagt: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. 2. Mose 20, 2. Daraufhin folgen dann die 10 Gebote. Gott hat also weit mehr für Israel getan, als er von Israel erwartet. Er hat das Volk aus der Sklaverei Ägyptens geführt, hat ihm die Freiheit geschenkt. Zu uns würde Gott wahrscheinlich sagen: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Sklaverei der Sünde befreit habe. Und danach folgt: Du sollst keine anderen Götter haben, du sollst dir kein Bildnis machen und so weiter. Dabei sind wir noch nicht einmal darauf eingegangen, dass sich das Befolgen der Gebote früher oder später zweifellos zum eigenen Wohl auswirkt. Aber das Thema lassen wir für ein anderes Mal. Wir stellen also fest: Gott stellt einen überaus berechtigten Anspruch an uns, aber erst, nachdem er uns viel mehr zugesprochen hat. Paulus formuliert Gottes überwältigenden Vorschuss an Liebe sehr prägnant in Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und vor diesem Hintergrund sind die Forderungen, sind die Gebote der Bibel auch an uns Christen zu verstehen. Gott gewährt uns bei der Berufung Abrahams also einen wertvollen Einblick in sein Wesen. Gott schenkt. Gott schenkt. Gott schenkt. Und Gott fordert. In Abrahams Fall: Ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Beziehungsweise: Geh aus deinem Vaterland in das Land, das ich dir zeigen werde. Auf uns bezogen heißt das: Ich habe dich aus der Sklaverei der Sünde befreit. Ich habe dir die Freiheit geschenkt. Ich habe dich befähigt, zur Verherrlichung Gottes zu leben. Und dann: Du sollst mir vertrauen. Klammer auf: Und auch durch dich werden viele Menschen gesegnet werden. Klammer zu. Vertrauen führt uns direkt zum Gehorsam. Wenn wir davon überzeugt sind, dass Gottes Wege und seine Gebote für uns das einzig wahre Gute sind, dann können wir uns mit seiner Hilfe auch gegen den Weg des geringsten Widerstandes entscheiden. Wenn wir erkennen, dass es Gottes Wille ist, dass es im Einklang mit seiner Gebote ist, den schwierigeren Weg zu wählen, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, dann können wir das tun, weil wir wissen, es ist ja letztendlich auch für uns das Beste. Das hat Gott so gezeigt. Dann können wir getrost einen hohen Preis für unsere Entscheidungen zahlen. Schauen wir uns noch einmal Vers 3 an. Hier unterstreicht Gott noch einmal, wie umfassend dieser Segen ist, den er Abraham verheißt. Ich lese ihn noch einmal. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Durch die Aussagen über das Segnen und Fluchen macht Gott deutlich, wie leidenschaftlich er sein Volk verteidigen wird. Da stellt sich die Frage, wie steht es heute damit? Paulus geht im Römerbrief in den Kapiteln 9 bis 11 unter anderem der Frage nach, ob Gott sein Volk verworfen habe. Er kommt zu dem Schluss, dass Gottes Gnadengaben und Berufung ihn nicht reuen können. Römer 11, 29. Somit ist und bleibt klar, dass die Nachkommen Abrahams Gottes besonderes Eigentum sind. Jesus selbst sagt, dass das Heil von den Juden kommt in Johannes 4. Wir als Heiden, die wir nicht Juden sind, wir sind wie eingepfropfte Zweige in einem Baum. Das ist das Bild, das Paulus dort in diesem Abschnitt in Römer 9 bis 11 benutzt. Wer nicht genau weiß, was das ist, wenn Zweige in einen Baum eingepfropft werden, den würde ich gerne an Pier weiterleiten. Der kennt das so gut. Der hat schon so oft Obstbäume gepfropft, einen edlen Zweig auf einen weniger edlen Stamm gebracht. Aber er kann das viel besser erklären. Er hat uns das auch mal an einem Baum gezeigt. So, ich würde mal hier die Freiheit nehmen und das einfach so weiterempfehlen. Nun gut, wir sind diese eingepfropften Zweige. Das Volk Israel ist der Stamm. Lasst uns doch für die Nachkommen Abrahams beten, dass sie in Jesus Christus den Messias erkennen und durch ihn Versöhnung mit Gott erfahren mögen. Wir haben gesehen, dass Gott die Menschen reich beschenken und segnen will. Er hat Abraham und seine Nachkommen berufen, um ein Segen zu sein, um diesen Segen in die Welt zu tragen. So durften auch wir in diesen Segensbaum eingepflanzt werden. Damit sich Gottes Segen aber umfassend in unserem Leben entfalten kann, müssen wir ihm vertrauen. Was müssen wir verlassen? Was hält uns fest, nicht Gott ganz zu vertrauen? Was sind unsere Bindungen? Es bedeutet, dass wir unsere letzte Sicherheit in ihm suchen, unser Leben ihm ganz anvertrauen. Und dann wird es häufig spannende Wege geben. Erinnert ihr euch noch an das letzte Lied des Chores vor der Predigt? Wahrscheinlich schon. Wir haben gemeinsam gebetet, leite meine Schritte in diesem Lauf. Ich will ihn nicht vergeblich laufen. Halte meine Hand, steh mir bei. Ich bin dein Kind. Erforsche mein Herz in diesem Lauf. Ich will ihn nicht vergeblich laufen. Nun gut, wenn wir unsere Sicherheit in Gott sehen, wenn wir seiner Stimme folgen, dann laufen wir nicht vergeblich. Dieser Lauf kann manchmal richtig herausfordernd sein, aber wir dürfen uns immer vertrauensvoll mit dieser Bitte an ihn wenden. Bitte leite mich, hilf mir. Wie wir erst schon gesehen haben, ist in Jesus Christus dieser Segen vollkommen geworden. Er hat uns mit Gott versöhnt. Und er befähigt und beauftragt uns, für andere ein Segen zu sein. Deshalb möchte ich schließen mit den Worten aus 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 9. Dort schreibt Petrus an die Gläubigen: Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Warum nicht? Sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, danke, dass du uns so reich segnest. Danke, dass du Abraham und seine Nachkommen berufen hast, diesen deinen Segen in die Welt hinauszutragen. Danke, dass wir in Jesus Christus an diesem Segen teilhaben dürfen. Lass unser Vertrauen zu dir hin immer tiefer und immer fester werden, sodass wir wiederum ein Segen für die Menschen um uns her werden. Amen.